Ja, vielen Dank, Johann, für dieses ermutigende Einleitungswort. Wir haben heute was vor uns. Ich habe mich schon mit einer Flasche Wasser gewidmet. Das bedeutet für die Zuhörer, ihr braucht gute Ohren. Einführung in den kleinen Propheten Hosea. Wir wollen jetzt ja generell als Gemeinde damit beginnen, die kleinen Propheten näher zu studieren. Und wir werden das abschnittsweise tun. Wir werden nicht alle 12 kleinen Propheten auf einmal behandeln, sondern wir werden das Step by Step machen, immer in so kleinen Gruppen. Und wir beginnen heute damit. Und wir haben uns überlegt, weil wir jetzt den ersten Propheten haben, also Hosea, das ist der erste kleine Prophet, dass wir mit einem grundsätzlichen Überblick starten. Deswegen auch Einführung. Und wir werden ein paar allgemeine Informationen grundsätzlich zu den Propheten hören. Aber vor allem werden wir heute, das wird so ein bisschen wie eine Geschichtsstunde sein und ich hoffe, dass ich euch trotzdem dazu begeistern kann, mit zuzuhören. Ich liebe Geschichte, deswegen für mich ist das meistens bedeutet das kein großer Mehraufwand, aber für viele Zuhörer vielleicht. Wir werden das immer zwischendurch mit kleinen Anwendungen spicken, sodass auch der vielleicht ermüdende Zuhörer dann doch immer motiviert dabei bleibt. Schauen wir uns aber zunächst an, was wir vorhaben. Ich habe das jetzt nicht mit der Technik abgesprochen, aber vielleicht könnten wir das Licht hier vorne ausmachen. Weil mich muss man nicht unbedingt sehen, aber das Bild muss man sehen. Aber nur wenn es geht, ist aber überhaupt nicht dramatisch, auch wenn es nicht klappt. Ah, super, danke. Der kleine Prophet Hosea, schauen wir uns an. Ich möchte das Ganze in 4 Blöcken heute vorstellen. Zunächst werden wir eine allgemeine Einführung zu den kleinen Propheten in Anführungsstrichen hören. Ich werde ein paar Infos dazu weitergeben, wie sich das grundsätzlich damit verhält. Dann kommt der zweite Block, der wird relativ umfangreich sein und umfassend. Und zwar werden wir uns anschauen, wie hat sich die Geschichte des Volkes Israels entwickelt. Wir werden nicht ganz am Anfang starten, jetzt nicht bei Noah zum Beispiel, sondern wir werden bei Ägypten starten. Und dann schauen, wie ist die Geschichte des Volkes weitergegangen, wie hat sich das Volk in dieser Zeit entwickelt, bis zur Zeit Hoseas hinein. Und dann werden wir im dritten Block, wir werden zwischendurch schon immer wieder auf das Thema Götzendienst zu sprechen kommen, und dann im dritten Block werden wir uns ganz besonders mit diesem Thema beschäftigen. Was hat es mit diesem kanaanitischen Götzenkult auf sich? Was steckt da eigentlich hinter? Und zu guter Letzt eine oder zwei Folien mit ein paar Parallelen im Überblick, die uns zeigen, warum dieses Buch Hosea vor knapp 2700 Jahren entstanden, warum das auch noch heute in unserer Zeit Relevanz hat und warum es sich lohnt, sich auch in unserer heutigen Zeit mit diesem Buch intensiv auseinanderzusetzen, genauso wie auch mit allen anderen Propheten. Starten wir also mit der grundsätzlichen Einführung, also ein paar allgemeine Informationen. Zunächst einmal, wenn wir sagen, die kleinen Propheten, das klingt immer so ein bisschen, ja, kleine Propheten, das ist wahrscheinlich, weil die nicht so wichtig sind. Nein, auf gar keinen Fall. Die kleinen Propheten heißen tatsächlich nur deshalb so, weil sie einfach kurz sind. Also bei den Rabbinern hat man gesagt, Shneim Asar, das sind einfach nur die 12, oder Ketanim, das heißt die kleinen oder auch dementsprechend die kurzen. Man könnte also auch sagen, die kurzen Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, das sind lange Propheten mit einem sehr umfangreichen Themenspektrum und sehr, sehr große Bücher und das sind nun mal alles kleine. Diese gesamten Propheten, 12 an der Zahl, wurden im Judentum eigentlich auch immer in einer Rolle zusammengefasst. Man kann das heute so ein bisschen vergleichen, man hat ein Buch oder ein Werk in verschiedenen Bänden aufgeteilt. So ungefähr ist das auch. Alle Propheten haben so ihre einzelne Thematik, in der Regel sehr klein. Und Hosea ist an der Spitze. Hosea ist das längste und auch das umfassendste Buch der kleinen Propheten. Es hat 14 Kapitel insgesamt. Alle anderen kleinen Propheten haben weniger Kapitel. Allerdings ist Hosea nicht das älteste. Man könnte jetzt ja denken, naja, wenn er am Anfang steht, es war auch am frühesten geschrieben. Das ist nicht ganz richtig. Die historische Reihenfolge, also die zeitliche, die chronologische Reihenfolge der Propheten, die ist zwar ganz grob schon, sage ich mal, die Orientierung passt. Also Hosea war schon früher als Maleachi, aber es ist nicht exakt, nämlich ist das älteste und auch das kürzeste Buch Obadja. Das ist also nur ein Kapitel und dieser Prophet, dieser kleine Prophet ist auch der älteste. Wir haben außerdem in der Bibel, also in der Anordnung, wie wir die kleinen Propheten in der Bibel angeordnet haben, lässt sich da eine Paaranordnung finden und das deutet auch schon darauf hin, dass da auch sowohl thematisch als auch von der Logik her hat man das in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Also die Reihenfolge ist nicht einfach so gewürfelt. Schauen wir uns einmal ganz kurz die Chronologie an, aber wirklich nur grob als Überblick. Da sehen wir das jetzt, wie ich das gerade auch sagte, Obadja. Der älteste Prophet so etwa 950 vor Christus, dann kam Joel, man kann das nicht genau datieren, aber so ungefähr in dem Zeitrahmen, Jona, Amos, Hosea und Micha, die haben sich wahrscheinlich auch gekannt, haben zu einem ähnlichen Zeitraum also gewirkt. aber schon, schon unterschiedliche Themen in ihrer Botschaft angesprochen. Die lebten so um 750 vor Christus, also bei der Zeittafel ist immer zu beachten, ne, vor Christus, deswegen zählt das da immer rückwärts bis auf null. Dann kommen Nahum, Zephania und Habakuk, Haggai, Zacharia und Maleachi. Das ist die chronologische Reihenfolge und in dieser Reihenfolge lassen sich verschiedene Zeitepochen feststellen. Das ist jetzt erstmal einfach nur allgemeine Information. Das heißt, wir haben einmal die assyrische Zeitepoche. Das bedeutet, das war die Zeitepoche, in der die gesamte Welt von dem assyrischen Weltreich beeinflusst war, beherrscht war. Und das assyrische Weltreich endete 612 vor Christus. Da wurde es zerstört, es brach in sich zusammen. Und ein neues Weltreich kam an die Macht, nämlich das babylonische. Dessen Herrschaftsdauer währte nur kurz. Aber die Bücher, die in diese Zeit gefallen sind, sind entsprechend auch von einer Thematik, die das sozusagen mehr berücksichtigt, auch geprägt. Und dann haben wir ein ganz einschneidendes Ereignis in der Geschichte Israels, nämlich die Deportation des Südreichs. Das Nordreich wurde schon früher deportiert, aber das Südreich, also Juda, wurde dann deportiert, ungefähr 585 vor Christus, 586 so um den Dreh. Und nach der Deportation, als es wieder zurückgekommen ist, kamen die letzten drei Propheten und deshalb heißen die nachexilische Zeit. Aus dem Begriff Exil, also das ist nach dem Exil. So, in der biblischen Anordnung findet ihr das so, wenn ihr in euer Inhaltsverzeichnis guckt, dann seht ihr das, okay, Hosea, Joel, Amos, ist nicht ganz die Chronologie, aber die Blöcke passen trotzdem. Also wir haben den assyrischen Block, die assyrische Zeitepoche, die babylonische Zeitepoche und die nachexilische Zeit. Und jetzt könnt ihr schon sehen, NR, SR, das steht für Nordreich, Südreich, da haben wir diese Paaranordnung. Es gab Propheten, die waren im Nordreich aktiv. Ich werde gleich noch viel genauer erklären, was das eigentlich bedeutet, Nordreich und Südreich. Es gab Propheten, die waren im Norden Israels tätig, also im Reich Israel sozusagen, in den 10 Stämmen. Und es gab Propheten, die waren im Südreich tätig, also im Stamm Juda. Und die wechseln sich hier in der Reihenfolge immer ab, so lange bis es das Nordreich nicht mehr gab. Dann können die Propheten natürlich nur noch aus dem Südreich sozusagen kommen. Beziehungsweise, das in Klammern, irgendwann gab es auch das Südreich nicht mehr, aber theoretisch wären sie immer noch aus dem Südreich kommend. Jetzt haben wir so ein bisschen Informationen zum Hintergrund und bis hierhin ist es vielleicht ein bisschen trocken. Steigen wir also ein in das Buch Hosea und schauen uns ein bisschen mehr an, worum geht es da ganz grob. Wir wollen uns ja jetzt in den nächsten Bibelarbeiten intensiv mit dem Buch Hosea auseinandersetzen. Und dazu ist es schon mal ganz ratsam, sich so ein paar Informationen einzuholen. Zunächst der Name. Der Name Hosea oder Hoshea bedeutet so viel wie Heil oder Rettung. Und da merkt man schon, wenn wir gleich auf das Thema des Buches zu sprechen kommen, dass dieser Name auch Programm ist. Es geht nämlich in dem Buch um Gottes unbegreifliche Liebe und Israels Untreue. Also dieses Buch Hosea ist von einer tiefen Zerrissenheit geprägt. Auch der Schreibstil Hoseas, der ist völlig aufgewühlt teilweise. Und man merkt beim Lesen so richtig, auf der einen Seite steht diese unbegreifliche große Liebe Gottes und man fragt sich, wow, wie kann Gott so lieben? Und Gott beschreibt das oder Hosea beschreibt das durch quasi als Sprachrohr Gottes. Und auf der anderen Seite sehen wir diesen Abfall Israels, diese Hurerei, diese Gottlosigkeit, den moralischen Verfall und diese Abkehr von Gott. Und das Ganze, das ist immer wieder wie so eine Art heftiger Kontrast. Wie so ein flackerndes Schwarz-Weiß-Bild. Was sind Besonderheiten dieses Buches? Hosea verbinden die Leute, die die Bibel kennen oder auch das Buch schon mal gelesen haben, verbinden oft damit, dass Hosea eine Ehe mit einer untreuen Frau eingehen soll. Gott sagt ihm direkt am Anfang, heirate eine Frau, Gomer heißt sie. Und sie ist quasi eine ehebrecherische Frau. Es war absehbar, oder wahrscheinlich war es absehbar, dass sie die Ehe brechen wird. Wahrscheinlich war sie dafür im Volk bekannt oder es gab andere Merkmale, die darauf hingewiesen haben. Auf jeden Fall, Hosea sollte so eine Ehe eingehen und da passiert auch einiges. Durch diese Ehe oder in dieser Ehe entstehen auch Kinder. Diese Kinder bekommen prophetisch bedeutende Namen, die auch sehr wichtig sind. Wir werden darauf eingehen. Und in diesem Buch geht es auch um die Verwerfung Israels als Volk Gottes, aber auch um die Wiederaufnahme Israels als Volk Gottes. Und auch das ist sehr spannend, weil das Buch so mit Prophetien quasi auf einen kurzen Zeithorizont beinhaltet, aber auch Prophetien, die in einer Zeit erfüllt werden, die noch vor unserer Zeit liegt. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend, sich mit diesem Buch zu beschäftigen, weil es sozusagen, ja, wir wissen nicht genau wann, aber in absehbarer Zeit top aktuell werden könnte. Sprich erfüllt. Wie ist dieses Buch aufgebaut? Wir haben zwei große Blöcke. Zunächst einmal diesen eher privaten oder persönlicheren Block, der geprägt ist von der Ehe Hoseas, von dieser Geschichte seiner Familie, durch die eben auch die Prophetie verkündet wird. Und dann den zweiten Block, Kapitel 4 bis 14, ein großer Block, wo es um diese unbegreifliche Liebe Gottes geht, die aus dem Sumpf der Sünde herausführt zum herrlichen Segen. Das ist natürlich eine ganz, ganz grobe Darstellung des Aufbaus. Ja. Ich gebe das zu, ganz grob. Aber wir wollen jetzt ja auch erstmal so das Buch schon mal anschnuppern und schon mal ganz vorsichtig in den Geschmack dieses Buches kommen. Und bevor wir jetzt zu tief abtauchen, kommen wir jetzt zu dem zweiten großen Block dieses Vortrags. Das heißt, wir beschäftigen uns einmal mit dem Thema, was oder wie hat sich das Volk Israel in seiner Geschichte entwickelt? Jetzt müssen wir uns vorstellen, das Buch Hosea ist über einen Zeitraum von mehreren Jahren entstanden. Das hat Hosea nicht alles an einem Tag geschrieben. Und es ist sehr hilfreich zu verstehen, wie haben die Menschen in dieser Zeit gedacht? Was haben die Menschen vielleicht bereits durchgemacht? Oder welche Geschichte hatten diese Menschen noch viel präsenter im Kopf, als wir das heute haben? Und da lohnt es sich, sich einmal die Geschichte näher anzuschauen und auch die Verhältnisse des Landes. Und wir möchten damit bei Ägypten starten. Israel in Ägypten, also nach der Zeit, wo Josef lebte, aber Israel lebte noch in diesem Land Ägypten. Was war dort los? Wir werden jetzt so verschiedene Stationen des Volkes Israel betrachten, immer so relativ wichtige Stationen und natürlich längst nicht auf alle Details eingehen, aber damit wir einen groben Überblick über die Geschichte dieses Volkes bekommen. In Ägypten lebte Israel in der Region Goshen. Ihr seht hier auf dem Bild, das ist eine Satellitenaufnahme aus heutiger Zeit. So grün war Ägypten damals wahrscheinlich nicht, aber die Verteilung der Grün-Gelb-Fläche war ungefähr ähnlich. Die kommt daher, dass der Nil, der fließt in dieser Gegend lang. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das... Nee, kann ich leider... Ah, doch, vielleicht. Und zwar fließt der Nil in dieser Gegend lang. Man kann das hier so sehen, dass der grüne Bereich, das ist der Nil. Und hier ist das Nil-Delta. Das heißt, da teilt sich der Hauptfluss in viele kleine Nebenflüsse, die dann im Mittelmeer münden. Und diese Gegend war unglaublich fruchtbar. Ist bis heute so, dass diese Gegend sehr fruchtbar ist. Und dort betrieb man Ackerbau, dort hat man entsprechend gelebt. Im restlichen Teil Ägyptens lebt bis heute kaum jemand. In diesem Bereich lebte auch die Israeliten, sie hießen damals noch Hebräer. Und als sie nach Ägypten kamen, wurden sie dort als Viehhirten aufgenommen, mit der Aufgabe, sich um das Vieh zu kümmern, auch Aufseher über das Vieh zu werden. Das Volk ist dann immer weiter gewachsen. Wir können das lesen, das mit den Viehhirten in 1. Mose 47, 1 bis 7. Und jetzt ist natürlich einiges passiert. Das können wir nicht mehr direkt lesen, aber wir können uns das denken, dass mit der Zeit die Israeliten den Ackerbau im Land Ägypten erlernten. Das heißt, sie haben gelernt, mit diesen Umständen umzugehen. Es gab, der Nil ist zwischendurch übers Ufer gegangen, er ist ja wieder zurückgegangen, das Land war überschwemmt, man konnte sehen und ernten und so funktionierte das Ganze. Israel hat gelernt, mit diesen örtlichen Umständen klarzukommen und hat sich daran gewöhnt. Und der landwirtschaftliche Erfolg war in diesem Land unmittelbar vom Nil abhängig, nicht vom Regen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum erzählt uns der Philipp jetzt was von Landwirtschaft? Das ist wichtig für die spätere Betrachtung, wenn wir nämlich ins Land Kanaan kommen. Fangen wir also an mit dem Auszug. Irgendwann kommt es zu diesem Zeitpunkt, wo Mose dazu berufen wird, mit dem Volk in den Auszug zu gehen oder aus Ägypten auszuziehen. Gott bewirkt das Ganze, macht das Ganze möglich und sie ziehen aus dem Land Ägypten raus. Der ganze Auszug verlängert sich dramatisch. Es kommt dann zu diesem 40-jährigen Aufenthalt in der Wüste. Und während dieses 40-jährigen Auszugs oder Aufenthalts in der Wüste erhält Israel eine Spezialversorgung, nämlich das Manna. Brot vom Himmel. Sie müssen in der Wüste nicht sehen und ernten, das müssen sie dort tatsächlich nicht. Sie bekommen das Brot so von Gott. Dann kommt es zum Einzug in das Land nach 40 Jahren in der Wüste und die Israeliten oder das Volk überquert den Jordan in der Nähe von Jericho und mit dem ersten Tag der Überquerung endet diese Spezialversorgung. Es gibt kein Manna mehr. Aber Gott hat gesagt, ihr könnt euch im ersten Jahr einfach von dem Gesäten und von dem Gewachsenen im Land ernähren. Da ist nämlich einiges vorhanden, das könnt ihr nehmen und damit, das wird euch ausreichen zur Versorgung. Also das heißt, im ersten Jahr im Land Kanaan ernährte sich Israel von der Ernte der Kanaaniter und der einheimischen Völker. Und danach, in den Folgejahren bis zum Tag Hoseas, nutzte Israel das Land Kanaan landwirtschaftlich selbstständig. Und diese Nutzung hatte eine ganz spezielle Art. Und zwar gab es dort Besonderheiten, die anders waren als in Ägypten. die Ebene des Landes Jezreel und Scharon, das sind die Nord- und die Westebenen am Mittelmeer, die eigneten sich hervorragend für den Ackerbau. Das heißt, dort konnte man große Felder anlegen, dort konnte man Weizen ernten und das Ganze sozusagen betreiben, die Landwirtschaft im Ackerbau. Allerdings war man in dieser Region vollständig abhängig vom Regen. Das führte dazu, dass die Kanaaniter zum Beispiel furchtbare Fruchtbarkeitskulte entwickelt hatten oder eingeführt hatten. Und man war in diesem Land vollständig abhängig vom Regen, was dann auch bedeutet, eine vollständige Abhängigkeit von Gott. Man hatte keinen Fluss mehr, der immer jedes Jahr übergelaufen ist und die Felder bewässerte, sondern man war ganz abhängig vom Regen. Dass das dramatische Ausmaße annehmen konnte, sehen wir in der Geschichte von Elia. Aber da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. So, die hügeligen Halbwüsten im Mittelland des Landes Kanaan, das waren in der Bibel wird oft der Begriff Wüste verwendet. Der hebräische Urbegriff meint eigentlich sowas wie Halbwüste, also das sind Graswüsten oder Steinwüsten. Da gibt es immer wieder Grasflächen, die muss man suchen. Die gibt es nicht einfach so, die muss man suchen, aber man findet sie auch. Und diese Ebenen und Hügelländer eignen sich super zur Kleinviehzucht. Und daher kommt übrigens auch die Formulierung Kanaan, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was ist das denn, Milch und Honig, wo soll das denn fließen? Nun, ganz einfach, Milch aus der Viehzucht und Honig von den Bienen aus dem Ackerbau. Ich mache das hier mal runter. Genau. Also daher kommt die Formulierung nur für den, der es interessiert. Israel kommt also in das Land, fängt an, sich einzusiedeln. Und die ersten Jahre der Landeinnahme sind geprägt von Eroberungen durch Josua. Und dann kommt es zur Richterzeit. Die Richterzeit ist von einem Grundproblem geprägt, nämlich dem Ungehorsam. Ich habe das hier mal so aufgeführt. Im Endeffekt haben sich alle Stämme versündigt, aber einige Stämme, darunter Benjamin, Manasse, Ephraim, Sebulon, Asser, Naphtali, Dan, alle haben die Kanaaniter nicht aus ihren Gebieten vertrieben. Gott hat nämlich am Anfang der Eroberungszeit gesagt, liebes Volk Israel, ihr müsst alle Kanaaniter vertreiben. Ihr müsst sie vollständig vertreiben. Gott hat viele hunderte Jahre Geduld mit diesem Volk gehabt und ganz am Anfang kannten die Kanaaniter den wahren Gott auch, aber sie haben sich immer mehr abgewendet. Und Gott hat lange, lange Geduld gehabt und hat gesagt, durch Israel soll das Gericht an den Kanaanitern vollzogen werden und dieser furchtbare Götzenkult muss ganz ausgelöscht werden. Der darf nicht mehr weiter bestehen bleiben. Das haben diese Stämme aber nicht gemacht. Und dann kommt es zu einer ganz dramatischen Situation, direkt am Anfang des Richterbuches. Und das ist eine Stelle, liebe Geschwister, die ist sehr, sehr wichtig für den weiteren Verlauf der gesamten Geschichte Israels. Der Engel des Herrn, das ist Jesus Christus, kommt nämlich von Gilgal herauf nach Bochim. Bochim bedeutet Wehklage oder Weinen. Und das, was da passiert ist, war wirklich zum Heulen, deswegen nannte man den Ort so. Er kommt herauf nach Bochim und er sagt, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen auf ewig. Ihr aber, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe auch ich gesagt, ich werde sie, diese Völker, nicht vor euch vertreiben. Und sie werden zu euren Seiten sein und ihre Götter werden euch zum Fallstrick sein. Eine sehr, sehr wichtige, sehr entscheidende Bibelstelle, die den Fortgang der gesamten weiteren Geschichte Israels massiv prägen wird. Also man kann diese Geschichte lesen und man kann jeden Propheten, eigentlich so fast jeden Propheten in der Bibel, der an das Volk Israel adressiert ist, nehmen und sagen, ja, das ist genau das passiert. In der Folge war also die Richterzeit von einem ständigen Auf und Ab geprägt. Technisch ausgedrückt könnte man das vielleicht so darstellen. Also so eine Sinuskurve. Der geistliche Zustand war für eine kurze Zeit gut. Wenn ein Richter da war, war der Richter weg, ist das Volk wieder in Unmoral und Gottlosigkeit gestürzt in den Götzendienst. Und so ging das die ganze Zeit. Dann kam irgendwann die Zeit, dass Israel ein Königreich geworden ist. Und der erste König war Saul. Ich habe versucht, die Könige mit einem Satz zu beschreiben. Saul war ein Mann, den das Volk wollte, den Gott einsetzte, dessen Herz aber nie bei Gott war. Israel wird also ein Königreich und der erste König ist nicht so das Gelbe vom Ei, würden wir heute sagen. Er regiert 40 Jahre lang, aber er ist nicht mit Gott. Er lebt nicht wirklich mit Gott, er ist immer wieder ungehorsam. Und so setzt Gott einen neuen König ein, den König David. Er ist der erfolgreichste, ehrlichste, aber auch unperfekte König Israels, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Israel wächst geografisch, militärisch und auch geistlich und erlebt seine Blütezeit unter David, die dann unter Salomo nochmal so eine Art ja, nochmal so eine Art kleine Krone aufgesetzt bekommt. Auch David regiert 40 Jahre und nach ihm kommt sein Sohn Salomo auf den Thron. Bis zu dieser Zeit ist Israel immer ein Reich, also es gibt ein Königreich Israel. Und der König Salomo kann so beschrieben werden, er ist der König, der stark anfing, ein wunderbarer Wunsch, ganz am Anfang seiner Regierungszeit, schenkt mir ein gehorsames Herz, dass ich weise werde. Was für ein genialer Wunsch, Geschwister, also besser, was Besseres kann man sich nicht wünschen. Aber im Laufe seiner Regentschaft neigt er sein Herz immer mehr den fremden Göttern zu. Und was passiert? Sein Abschlussurteil lautet, Salomo war ein Mann mit einem geteilten Herzen. Er war nicht ungeteilt bei Gott. Und damit ist er sowas wie ein Bild für die gesamte Situation im Volk Israel. Israel war bei Gott, solange der Herrscher bei Gott war, dann sind sie Gott auch mehr oder weniger nachgefolgt. Aber wenn er auch nicht mehr so ganz mitgegangen ist, dann war Israel geteilten Herzens. Ja, dann sind sie schnell wieder in den Götzendienst gefallen. Und ja, Israel wächst in dieser Phase wirtschaftlich zu einem unfassbaren Reichtum und dann kommt es zum Bruch. Israel endet in der Spaltung. Nach dem Tod Salomos zerfällt das Königreich in zwei Reiche. Es gibt einmal das Reich Juda, ein Stamm. Es wird regiert von dem König Rehabiam, dem Sohn Salomos. Das ist der erste König. Danach folgen weitere 19 Könige. Und auf der anderen Seite, also im Norden, ist das Königreich Israel. Es wird regiert von dem König Jerobeam dem Ersten. Er war Ephraimiter, vom Stamm Ephraim auf jeden Fall. Und deswegen wird auch häufig der Begriff Ephraim verwendet. Also oft fragt man sich, warum steht dann manchmal Ephraim, manchmal Israel? Das kommt einfach daher, weil viele Königshäuser, viele Dynastien des Nordreichs aus dem Hause Ephraim kamen, unter anderem auch der erste König. Auch danach 19 Könige, die haben im Durchschnitt aber alle weniger kürzer regiert als das Südreich. Die Qualität der Könige. Im Nordreich waren 11 Könige gut, 11 Könige schlecht. Da steht dann das Urteil, sie lebten nicht nach dem Herzen oder nicht nach dem Willen Gottes. Und 8 Könige haben gut gelebt. Das heißt, sie taten, was recht war in den Augen des Herrn. Die Hauptstadt war Jerusalem und das Südreich, als Südreich wurden sie bezeichnet. Das Ende war 586 durch die Babylonier, da wurde dann Jerusalem vollständig zerstört. Das Nordreich hatte 19 Könige und davon waren alle 19 schlecht. Alle. Es gab keinen einzigen König im Nordreich, der getan hat, was gut war in den Augen des Herrn. Und Gott hat mehrere hundert Jahre Geduld mit diesem Volk gehabt. Immer wieder und immer wieder. Es gibt Bibelstellen, da steht, Gott wollte dieses Volk noch nicht zerstören. Der König Jerobeam II. Zum Beispiel, der lebte zur Zeit Hoseas. Er hatte sehr große militärische Erfolge, weil in seiner Zeit war das Assyrische Reich innerlich geschwächt und er konnte viele Gebiete wieder zurückerobern. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott, er wollte Israel noch nicht zerstören. Aber es war schon absehbar, Israel geht moralisch immer weiter den Berg ab, den Bach runter, bergab. Und ja, die Hauptstadt hier war Sichem zuerst, dann später Samaria, das hat sich also gewechselt. Man bezeichnet es als Nordreich, die 10 Stämme, 10 und einer, das ergibt 11. Warum 11? Es waren nur insgesamt 12. Ganz einfach, Levi hatte kein Land, die hatten nämlich nur die hatten den Priesterdienst, deswegen 10 und einer. Ja, und das Ende war hier 722 vor Christus durch die Assyrer, also einige hundert Jahre früher. Und wir werden uns jetzt in Folge etwas näher mit dem Reich Israel beschäftigen, dem Nordreich. Also wir werden jetzt, ihr seht, ja, unser Zoom-Faktor kommt immer näher, wir kommen der Person Hosea immer näher, auch seinem geschichtlichen Umfeld immer näher. Und zur Entwicklung, die kann man ungefähr so darstellen. Es geht immer weiter bergab, bis es unten zu einem großen Knall kommt. Und man könnte jetzt über viele Könige sprechen, aber zwei Könige, glaube ich, sind relativ entscheidend, die Situation des gesamten Volkes und die Entwicklung sehr gut widerspiegeln. Jerobeam I., der erste König vom Nordreich, war der König, der die Initialzündung dafür lieferte, dass Israel in den geistlichen und moralischen Absturz gerutscht ist. Er führte den Stierkult ein, den brachte er aus seiner Exilzeit in Ägypten mit, weil er dort geflohen ist vor Salomo. Den brachte er mit, er führte Parallelfeste ein, also zur gleichen Zeit wie die Feste, die Gott eigentlich festgesetzt hatte, mit der Absicht, dass die Leute aus dem Nordreich nicht ins Südreich übergelaufen sind. Es gab trotzdem Überläufer, aber er wollte nicht, dass sie quasi überlaufen. Er wollte, dass sie in seinem Reich bleiben. Er führte Religionsvermischung ein, das heißt, er hat gesagt, er hat Stiere aufgebaut und dann hat er diese Stiere genannt, das ist der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also er hat ein Stier gebaut, ein Götzenbild und hat es gleichzeitig mit dem Namen des Herrn betitelt. Religionsvermischung, Er führte Götzenpriester ein und auch die Höhen, auf denen man viel Hurerei getrieben hat. Und diese Sache, so sagt uns 1. Könige 13,34, wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde. Und alle weiteren Könige, die in diese Sünde fallen, da wird immer wieder gesagt, sie ließen nicht ab von der Sünde Jerobeams. Also Jerobeam ist in dieser Hinsicht wirklich, seine Sünde ist besonders schlimm, weil er den Anfang setzte, den Startschuss lieferte. Und dann ein anderer König, der uns auch wahrscheinlich den meisten bekannt ist, der König Ahab. Unter ihm kam es nochmal zu einem besonders schlimmen Bruch. Er heiratete nämlich die Tochter eines phönizischen Hohenpriesters und brachte durch seine Frau Isabel den Baalskult in vollem Maße ins Land. Und das stürzte das Volk Israel nochmal tiefer in einen moralischen Abfall. Und über ihn lautet das Urteil: Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also er hat es noch schlimmer getrieben. Und der Baalskult wird eingeführt. Was das genau bedeutet, darüber werden wir gleich noch sprechen. So, was ist zu Hoseas politischem Umfeld zu sagen? Also das ist jetzt das politische Umfeld im Inland. Moralischer Abfall, Gottlosigkeit durch und durch, aber trotzdem Scheinheiligkeit. Also die Israeliten hätten sich in der Zeit niemals als gottlos bezeichnet. Sie hätten gesagt, naja, wir beten Gott an, aber wir haben halt ja ein Bild dafür gebaut und ja gut, wir machen halt so ein paar andere Kulte unserer heidnischen Völker noch mit, aber das ist doch trotzdem der Herr. Ja? Sie haben also alles miteinander vermischt. Und so viel zum innenpolitischen Verhältnis oder religiösen Verhältnis. Was passierte im Umland? Wir hatten einmal im Süden das große Reich Ägypten. Ägypten befand sich zu dieser Zeit seiner Spätzeit und die Blütezeit dieses Reiches war längst passé. Ja, also das Reich war nicht mehr so groß, wie es einmal früher war, unter Josef zum Beispiel. Es betrieb keine Asienpolitik mehr, das heißt, es gab zu dieser Zeit keine Einfälle aus Ägypten in die israelischen Gebiete. Stattdessen war das Reich in sich zerrüttet. Also innerhalb dieses ägyptischen Reiches gab es viele Machtkämpfe, kleine Teilstaaten, die bekämpften sich gegenseitig. Und man sagt über Ägypten zu dieser Zeit, es war ein absteigender, machtloser, ehemaliger Riese. Und später bezeichnete der assyrische König Ägypten als einen zerbrochenen Rohrstab mit Verletzungspotenzial. Ein alter Stab, wenn man sich auf ihn stützt, dann zerbricht er und seine scharfe Kante treibt einem eine tiefe Wunde in den Arm. So war Ägypten. Wenn man sich auf ihn verlassen hat, dann hat er einen schwer verletzt. Und im Endeffekt war es genauso. Trotzdem suchte Israel seine Hilfe bei Ägypten anstatt bei Gott. Das werden wir in Hosea immer wieder feststellen. Diese, wie kann man das bezeichnen? Politische Prostitution sozusagen. Also andauernd Hilfe suchen bei irgendwelchen Nachbarstaaten, in irgendwelchen Bündnissen vertrauen und hoffen, dass das klappt, anstatt einfach zu Gott zu kommen. Und das kritisiert Hosea auch immer wieder. Wir werden auf diese Thematik immer wieder zu sprechen kommen. Im Norden gab es ein anderes Großreich und das war zu dieser Zeit aufstrebend und absolut gefährlich. Das war das Großreich Assyrien, in seiner größten Ausbreitung hellgrün zu sehen, also der gesamte Osten oder der gesamte Nahe Osten, heutige Nahe Osten und die damals bewohnte Welt sozusagen, war von Assyrien beherrscht. Es war die Weltmacht und es war für seine absolute Grausamkeit bekannt und auch gefürchtet. Also ich werde da jetzt nicht ins Detail eingehen, was die Assyrer mit ihren Feinden gemacht haben, weil wir unterschiedliche Altersstufen hier sitzen haben, aber es ist absolut grausam und sehr gut dokumentiert bis in die heutige Zeit, was die gemacht haben. Das Reich besaß die erste dokumentierte Berufsarmee. Also sie haben extrem erfolgreiche Kriegstaktiken eingeführt, die aber vollkommen skrupellos war. Wenn irgendein assyrisches Reich, eine assyrische Armee in ein Land eingefallen ist, dann war dieses Land danach wie von Heuschrecken kahl gefressen. Und deswegen sind die bildlichen Vergleiche in der Bibel auch dazu finden, wie eine Wasserflut. Ja, wenn eine Wasserflut über ein Land hereinbricht, dann ist alles kaputt. Oder Heuschrecken, es ist alles abgefressen. Und so waren die assyrischen Großreiche, also man hatte panische Angst davor. Ich habe mal so ein paar Bilder mitgebracht. Man hat aus archäologischen Funden versucht, das so zu rekonstruieren. So sahen die Befehlshaber aus und ganz besonders gefürchtet waren halt auch diese assyrischen Bogenschützen. So, jetzt haben wir viel zum politischen und geschichtlichen Umfeld gehört. Also wir können uns das so in etwa vorstellen. Israel hat eine sehr bewegende Geschichte hinter sich. Vieles auf und ab. Gerade am Anfang viel Kompromissbereitschaft, die dazu geführt hat, dass die Beziehung zu Gott stark gelitten hat. Und jetzt in dieser Zeit war es quasi umringt von einer Macht, die es quasi auffressen wollte und von der anderen, die zu schwach war, ihm zu helfen. Israel befand sich also in einer sehr schwierigen Situation und parallel dann immer noch das Thema mit den jährlichen Ernten. Man war so abhängig vom Regen und ja, was sollte man da am besten machen? Einfach auf Gott vertrauen, wird das reichen? Israel hat angefangen, sich ganz viel mit dem kananitischen Götzenkult zu beschäftigen und deswegen wollen wir uns auch mal ganz kurz angucken, was das eigentlich ist. Der Name dieser Gottheit Baal kommt im Alten Testament über 100 Mal vor. Also man sieht, das spielt eine immer wiederkehrende wichtige Rolle. Und wenn wir verstehen, wer dieser Baal ist, wird es uns auch leichter fallen, zu verstehen, warum Gott so einen Hass auf diesen Götzendienst hatte. Und das auch zu Recht bis heute. Wir erinnern uns an dieses Bildchen, ja? Abhängigkeit vom Regen, ganz stark. So, grundsätzlich beteten die Kanaaniter eine ganze Götterfamilie an. Das nennt man Pantheon. Also da gab es nicht nur einen Gott, da gab es ganz viele. Das war schon mal grundsätzlich Bruch gegen das Gebot, es gibt nur einen Gott. Ja? Das war schon mal ein grundsätzliches Problem. Es gab einen Hauptgott, der hieß El, das war einfach nur Gott. Er war sowas wie eine Art Göttervater oder was auch immer. Und diese Götterfamilie bestand aus ganz verschiedenen Gottheiten, die alle so unterschiedliche Funktionen hatten. Die einen waren für Fruchtbarkeit zuständig, die anderen für Kriege, die anderen für sonst was. Und je nach Bedarf betete man dann entsprechend die verschiedenen Götter an. Was heute in vielen Kulturen teilweise immer noch so ist, in vielen Religionen. Und was Gott aufs Schärfste verurteilt. So, und aufgrund der starken Abhängigkeit vom Regen war jetzt der wichtigste Gott für die Kanaaniter, das war der Gott Baal. Und dementsprechend führte man einen Baalskult ein. Und was verbirgt sich hinter diesem Baalskult? Baal war der Fruchtbarkeitsgott und damit die wichtigste Gottheit für die Kanaaniter, weil sie so davon abhängig waren, dass der Regen kam. Und dann dachten sie, Baal würde ihnen dabei helfen. Das tat er natürlich nicht. Baal war ein toter Gott. Aber hinter diesem toten Gott, hinter dieser machtlosen Statue, verbargen sich und verbirgen sich bis heute, das ist auch heute in den Religionen so, verbirgen sich dunkle Mächte. Und wir sehen gleich an dem Aufbau dieser Götterwelt, dieser Mythologie, die sie Kanaaniter einführten, dass da viele, viele Dinge kommen, die irgendwo Parallelen haben, die uns irgendwie vielleicht sogar bekannt vorkommen. Der Name dieser Gottheit bedeutet Besitzer oder Herr, und die Menschen verehrten ihn häufig in der Person eines Stieres. Baal ist in dieser Götterfamilie der Sohn von El. Schon mal interessant. Und in der Göttermythologie, da gab es so total abgefahrene Fantasiegeschichten über die Götter, was sie gemacht haben. Ganz nebenbei, diese Fantasiegeschichten waren geprägt von Perversion, von Inzest, von Hurerei, von Mord und Totschlag bis zum Gehtnichtmehr. Also das gesamte moralische Paket war in diesen mythologischen Geschichten enthalten und das war das, was die Kanaaniter prägte. Also sie haben sich diese Geschichten erzählt, sie haben das auch geglaubt, für gut geheißen und entsprechend natürlich auch genauso gelebt. Aber wer dahinter steckte, war jemand, der Menschenmörder ist von Anfang an. So sagt Jesus über ihn, das ist nämlich der Teufel selbst. In der Göttermythologie stirbt Baal, der Sohn von diesem Göttervater. Er stirbt bei einem Kampf und erwacht dann wieder von den Toten und das passiert regelmäßig. Damit hat man sich diese tägliche Wiederkehr von Herbst und Frühling erklärt. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, jetzt merkt man hier schon, das sind ganz, ganz makabere, perverse Imitationen einer Wirklichkeit, die tatsächlich im Himmel war. Nämlich Gott der Vater, Gott der Sohn. Das hat sich der Teufel alles irgendwo abgekupfert. Er kann ja nicht selber neu erschaffen, sondern er kann nur imitieren, verdrehen und kaputt machen. Wie es bei allen anderen Dingen auch tut, sei es im Thema Familie, Sexualität, was auch immer. Er nimmt es, kopiert es und macht es kaputt. Und genauso auch hier. Eine ganz perverse und dreckige Art, die dahinter steckte. Und so basierte dieser gesamte Götzenkult auf der Verdrehung des Teufels. Aber er war trotzdem machtlos und am besten sieht man das in der Geschichte von Elia. Also wer sich da mal mit diesem Baalskult so ein bisschen auseinandersetzen will, dem kann ich empfehlen, liest die Geschichten von Elia und Elisa. Und Elia und Elisa waren die Propheten, die alle Fähigkeiten, die eigentlich Baal haben sollte, so richtig provokant aushebelten. Also alles das, was eigentlich Baal können sollte, er sollte zum Beispiel Feuer vom Himmel werfen können. Die Baalspriester haben stundenlang angebetet und das versucht, dass sie das hinkriegen. Und dann hat Elia auch noch gesagt, ihr müsst lauter rufen, er hört euch vielleicht nicht. Und sie können irgendwann nicht mehr. Und Elia betet ein Gebet und Gott schickt Feuer vom Himmel und die Sache ist erledigt. Also so eine Zuschaustellung und Verspottung dieses Götzendienstes hat Gott durch diese Propheten Elia und Elisa gemacht. Ganz, ganz spannend, das mal so zu lesen. Anbetungsformen, und das ist vielleicht wichtig, weil dann verstehen wir, warum da so ein moralischer Abfall hintersteckte. Es waren furchtbare geschlechtliche Ausschweifungen. Das heißt, man hat so Priesterhöhen aufgebaut, auf denen sich dann Priesterinnen zur Verfügung gestellt haben. Und wenn man dann in den Verkehr mit ihnen eingegangen ist, dann hat man dadurch sozusagen Baal geopfert oder ihm gedient. So war das Verständnis. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine abartige Moral dort gelebt wurde. Also kultische Prostitution, Prostitution auf den Höhen. Und genau das ist mit diesen Höhen gemeint, wenn im Alten Testament und auch in den Propheten immer wieder von diesen Höhen die Rede ist. Das sind kultische Opferstätten, an denen quasi die ganze Zeit Prostitution betrieben wurde. Also ja, wir werden im Buch Hosea ganz oft mit dem Begriff Hurerei in Kontakt kommen. Und verstehen wir diesen Begriff viel besser, wenn wir uns vor Augen führen, ach so, das Volk Israel hat also Hurerei auch wirklich physisch betrieben, nicht nur in irgendeiner geistlichen Sphäre. Das war ein wirkliches, auch physisches Problem. Ganz schrecklich war, dass man teilweise sogar Kinder geopfert hat, furchtbar, dass man diese Götzenbilder geküsst hat, also in jeder Hinsicht eine Abkehr von Gott und eine Vernichtung der Menschen. Und die Propheten bezeichnen den Baalskult immer als eine Verehrung der Schande. Nun, wie hat Israel auf diesen kanaanitischen Götzendienst reagiert? Die Gegebenheiten des Landes Kanaan forderten ja Vertrauen auf Gott. Das haben wir bereits häufig gehört. Man war vollkommen vom Regen abhängig. Jetzt hatte Gott verheißen, für Regen zu sorgen, wenn Israel ihm treu bleibt. Wir lesen in 5. Mose 28, Vers 1 und Vers 12, lesen wir: Wenn du, Israel, der Stimme deines Herrn fleißig gehorchst, dann kommen viele Prophezeiungen, also Versprechen Gottes. Und dann in Vers 12 kommt das Versprechen: Dann wird er dir seinen guten Schatz, den Himmel, öffnen, um den Regen deines Landes zu geben zu seiner Zeit. Gott hat also versprochen: Liebes Volk Israel, wenn ihr auf mein Wort hört, dann wird es zur rechten Zeit immer Regen geben. Und der Text geht weiter: Es wird nicht nur so ein bisschen plätschern, es wird so viel Regen geben, dass ihr auch noch den anderen Völkern leihen könnt. Ihr werdet mit allem reich versorgt werden, ihr müsst mir nur vertrauen. Das forderte Gott von Israel und ist im Endeffekt nichts anderes, als was er auch von uns heute möchte, nämlich unseren Glauben an ihn, unser Vertrauen auf ihn. Statt Gott zu vertrauen, entschied sich das Volk aber dafür, Kompromissbereitschaft zu betreiben. Sie waren kompromissbereit oder bereit zu kompromissen mit dem Götzenkult. Das startete bereits in der Richterzeit, wie wir gesehen haben, in der Geschichte Israels. Sie haben angefangen, heidnische Religionen mit dem Glauben an den lebendigen Gott zu vermischen. Religionen vermischen, ja, es ist doch eh immer der gleiche Gott, ne? Es glauben doch eh alle an den gleichen Gott. Da kommt uns da vielleicht auch ein bisschen was bekannt vor in der heutigen Zeit. Also so weit weg sind wir davon gar nicht. Und wir merken, ach du meine Güte, das Buch Hosea hat viel mehr mit unserer heutigen Zeit zu tun, als wir meinen. Also Stichwort Ökumene. Verehrung menschlich erschaffener Götzenbilder, auch das hat Gott verboten. Und wir sehen, dass später kam das sogar in die Kirche mit rein, also die katholische Kirche. Im Endeffekt ist es Götzendienst. Also wenn man Maria oder irgendwelche Heiligen anbetet und davon auch noch Figuren baut, ist das Götzendienst. Und es war im Endeffekt nichts anderes, was das Volk Israel damals gemacht hat. Und sie entschieden sich auch für den kurzlebigen Genuss moralischer Ausschweifung. Ja, der Teufel hat sie mit Spaß und Freude gelockt, mit kurzfristigem Spaß, aber das führte zu dem völligen Abfall. Ja, was hat Hosea mit unserer heutigen Zeit zu tun? Also wir sind auch in unserer Zeit gut vorangeschritten und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hätte gedacht, dass es länger dauern wird, aber ich habe mich auch beeilt und ich hoffe, ich habe euch nicht völlig überfrachtet mit Informationen. Was hat Hosea mit unserer heutigen Zeit zu tun? Wir möchten uns gleich einfach nur ein paar Parallelen anschauen und diese Parallelen sollen uns ein bisschen dabei helfen, in den folgenden Bibelarbeiten immer auch einen Bezug zur heutigen Zeit zu finden. Das ist nämlich nicht so ganz einfach, wenn wir ein Prophetenbuch betrachten und wir wissen, dieses Prophetenbuch ist vor 2700 Jahren entstanden, dann kann man sich natürlich schon immer wieder die Frage stellen, ja, was hat das denn mit heute zu tun? Ja, Entschuldigung, aber wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Wir werden feststellen, dass unsere Zeit viele Parallelen hat zu der damaligen und dass es tatsächlich sehr vieles gibt, was wir von Hosea lernen können. Aus der Geschichte Israels können wir aber auch schon vieles lernen. Ich möchte hier einen ganz kurzen Einschub machen. Wir lesen im 1. Korintherbrief, da fordert Paulus die Korinther dazu auf und er sagt im 1. Korintherbrief Kapitel 10, da fängt er an, über den Auszug zu reden, über den Auszug Israels und dann sagt er in Vers 6, Kapitel 10, Vers 6 im 1. Korintherbrief, diese Dinge, also die Geschichte Israels, ist als Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Werdet auch nicht Götzendiener, Vers 7. Lasst uns nicht Hurerei treiben, Vers 8. Lasst uns nicht Christus versuchen, Vers 9. Murrt nicht, Vers 10. Also diese gesamten Dinge, die damals im Volk Israel passiert sind, sind Dinge, die aus den Menschen herauskamen, mit denen wir heute genauso zu kämpfen haben. Auch wenn die Umstände anders sind, auch wenn wir jetzt in einer moderneren und scheinbar aufgeklärteren Welt leben. Der moralische Abfall ist definitiv vergleichbar. Ja, definitiv. Zunächst ein Zitat. Ich habe ein Zitat gefunden, das den Inhalt des Buches nochmal sehr schön zusammenfasst, des Buches Hoseas, also was uns da erwartet. Wir haben im Buch Hosea, ich lese das mal vor, wir haben im Buch Hosea eine der packendsten Offenbarungen der wahren Natur der Sünde und eine der klarsten Darstellungen der Kraft der göttlichen Liebe. Also kaum in einem anderen Buch kommt dieser Kontrast so stark zum Tragen wie hier. Niemand kann die Geschichte von Hosea lesen, ohne den tiefen Schmerz seines Herzens, also des Herzens Gottes, zu spüren. Dann aber, wenn man das Menschliche auf die Stufe des Unendlichen hebt, erkennt man, die Sünde verwundet das Herz Gottes. Sünde verwundet das Herz Gottes. Ich finde dieses Zitat sehr, sehr gut. Vielleicht sind wir uns oft gar nicht dessen bewusst, was Sünde in unserem Leben mit dem Herzen Gottes macht, aber Sünde verwundet das Herz Gottes. Und das Buch Hosea wird so eine Art kleiner Türöffner sein in das Herz Gottes. Wir werden Einblicke bekommen, wir werden tiefe Einblicke bekommen in das tiefste Gefühlsleben Gottes. Und er teilt uns das mit in diesem Buch Hosea und wir werden diese Zerrissenheit, diese Traurigkeit erleben, diesen Zorn und doch diese Gnade und diese Güte. Und das in diesem ständigen Kontrast. Ich glaube, es wird sehr spannend. Wir werden das allerdings ein bisschen anders machen als jetzt vielleicht mit den Korintherbriefen. Wir werden es nicht so stark in der Form machen, dass wir jetzt einen großartigen Austausch immer, also nicht so stark wie jetzt bei den Korintherbriefen ist, weil die Vorbereitung für dieses Buch einfach, also man braucht mehr Vorbereitung und wir können nicht in jeder Bibelarbeit nur 10 Verse behandeln, weil Hosea, wie viele Kapitel hat Hosea? Kleine Quizfrage. 14, ja, das war gemein, tut mir leid. 14 Kapitel, wenn wir da jetzt jedes Mal nur 10 Verse behandeln, dann wird es zu langatmig und wir wollen auch noch die anderen Propheten betrachten. Deswegen werden wir das in größeren Abschnitten machen und die Abschnitte eher in Vortragsform vorstellen. Was passiert in diesen Abschnitten? Was sagt Gott dem Volk und auch uns in diesen Abschnitten? Und am Ende dann immer einen Austausch machen darüber, was wir auch für unsere heutige Zeit mitnehmen können. Und das Ganze soll uns dazu ermutigen und dazu anregen, das Buch selber nochmal viel tiefgehender zu studieren. Also wir werden das Ganze so in, ich glaube, mit heute zusammen in 8 Einheiten machen. Ja, welche Parallelen haben wir? Kommen wir zu der letzten Folie. Kompromissbereitschaft mit der Sünde verletzt Gott. Wir haben gesehen, ganz am Anfang der Richterzeit fing Israel bereits damit an und vielleicht stehst du auch in deinem Glaubensleben in der Anfangsphase oder bist vielleicht auch schon viele Schritte mit Gott gegangen, dann lass dir bitte gesagt sein, und das sage ich mir auch in allererster Linie, Kompromissbereitschaft mit der Sünde, das verletzt Gott. Und es wird immer ein Fallstrick in unserem Leben werden, wenn wir bereit sind, Kompromisse mit der Sünde einzugehen. Gott möchte kompromisslose Nachfolge, er möchte kompromisslose Hingabe, er möchte, dass wir ihm allein dienen. Und wir denken da direkt an das erste, an das Gebot der 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, die 10 Gebote zu finden in 2. Mose 20. Da können wir das lesen. Ich möchte es einmal vorlesen, dass wir einfach das Wort Gottes hier sprechen lassen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot. Und wie oft brechen wir schon das erste Gebot? Diese Frage sollten wir mitnehmen, diesen Punkt sollten wir mitnehmen. Kompromissbereitschaft mit der Sünde, das verletzt Gott. Gott möchte nicht, dass wir Kompromisse eingehen. Gott duldet keine Religionsvermischung oder Vermischung jeglicher Art. Es gibt einen Weg, einen Gott. Er ist eifersüchtig. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und er möchte keine Vermischung von Religionen. Die Botschaft der Bibel ist absolut unmissverständlich. Später sagt Jesus diese ganz bekannten Verse: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur allein durch mich. Es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen dritten Weg. Es gibt keinen Menschen, der einem da weiterhelfen kann. Jesus Christus allein ist der Weg. Und die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes, auch die Propheten in ihrer heilsgeschichtlichen Aussage, alles ergibt zusammen diesen einen roten Faden, der auf Golgatha gipfelt und dann in dieser wunderbaren Geschichte weitergeht, in der wir quasi lebendig ein Teil sein dürfen. Und wir sollten das auf jeden Fall mitnehmen. Keine Vermischung von Religionen, die Botschaft der Bibel ist da absolut unmissverständlich. Und ich hatte noch einen weiteren Punkt mitgenommen. Vertrauen in weltliche Hilfe wird enttäuschen. Wir sehen das im Verhältnis Israel-Ägypten. Israel hat die drohende Gefahr von Assyrien gesehen und hat versucht, Bündnisse einzugehen. In anderen Propheten lesen wir, das war dann im Südreich, die haben angefangen, Mauern zu bauen. Und sowohl Hosea als auch die anderen Propheten, die sagen, boah Leute, also ihr lebt total an dem Problem vorbei. Ihr wisst gar nicht, was euer wirkliches Problem ist. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, mir kommt das unglaublich bekannt vor, wenn ich mir so anschaue, was heute in der Zeit passiert. Und wenn ich mir angucke, über was unsere Mitmenschen und über was unsere Regierung und unsere Medien nicht reden, dann muss ich sagen, keiner verliert ein Wort über Gott. Keiner verliert ein Wort darüber, dass wir zurückkommen sollten zu Gott, dass wir Buße tun sollten, dass wir ein wirkliches Problem haben, nämlich die Sünde. Das ist viel schlimmer als jeder Virus. Ja? Und stattdessen stürzt man sich in eine weltliche Hoffnung nach der anderen, sei es ein Impfstoff, sei es Quarantäne oder sonst was. Und man hofft, dass einem das irgendwie hilft. Genauso war das bei Israel. Ja. Versuchen irgendwo krampfhaft noch einen Strohhalm zu fassen, an dem man sich irgendwie retten kann. Aber das wird alles nichts bringen. Eine ganz kernige Aussage von Gott im Buch Hosea ist, Israel hat vergessen, wer sein Schöpfer ist. Ja, und oft geht es uns, glaube ich, ähnlich. Oder beziehungsweise wir leben in einer Zeit, wo wir das sehr gut nachempfinden können. Ja. Vielleicht jetzt nicht wir hier sitzen, aber wir können das auf jeden Fall verstehen. Also wir sehen einige Parallelen und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, dass wir da einfach uns schon auf die nächsten Bibelarbeiten, auf die nächsten Vorträge auch freuen und wirklich das Buch Hosea in unserer heutigen Zeit auch zur Anwendung kommen lassen können, dass wir Gott reden lassen können durch das Buch Hosea. Wir wollen einfach bewusst dafür beten, dass Gott die nächsten Bibelarbeiten segnet, die Vorträge, und dass wir dadurch angesprochen werden und diese Einblicke in das Herz Gottes bekommen, Gott noch besser kennenlernen und noch besser lernen und verstehen, wie wir in unserer Beziehung zu Gott leben sollten und was Gott von uns möchte. Ich möchte auch darum mit uns zusammen beten. Lasst uns dazu aufstehen und dann spreche ich noch ein Gebet. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dein ganzes Wort. Und ja, wir wissen, dass alle Schrift von dir eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Alle Schrift, Herr. Auch das Buch Hosea, auch die kleinen Propheten. Und wir sind sehr gespannt darauf, was wir jetzt in Zukunft von diesem Buch lernen werden, von den anderen kleinen Propheten. Und wir möchten dich bitten, himmlischer Vater, dass wir uns an diese Parallelen erinnern, die das Buch Hosea oder die Zeit Hoseas auch mit unserer heutigen Zeit hat. Und dass wir das Buch nicht als einfach irgendein Geschichtsbuch abstempeln vor langer, langer Zeit, sondern dass wir erkennen, Herr, wie dieses Buch auch in unsere heutige Zeit hineinspricht. Natürlich gibt es in diesem Buch viele Dinge, die an ein bestimmtes Volk gerichtet sind, zu einer bestimmten Zeit. Aber es gibt sehr vieles, das wir persönlich auch in unserem Leben mit dir lernen können und das wollen wir auch lernen. Und wir bitten dich darum, dass du uns in dieser Hinsicht segnest, dass du uns die Ohren öffnest, dass du unser Herz weich machst, dass wir dein Reden annehmen, dass wir es aufnehmen, dass wir es in unserem Leben zur Umsetzung bringen. Und dass dieses Buch Hosea uns dabei hilft, dich besser kennenzulernen, dich besser zu verstehen und in der Beziehung zu dir, in der Nachfolge zu wachsen. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Geschwister, wir haben jetzt noch die Zeit für Anliegen. Wer ein Anliegen hat, darf das gerne hier vorne mitteilen. Ein Dankesanliegen oder ein Gebetsanliegen. Und dann werden wir gemeinsam dafür beten und so dann den Abend abschließen.